die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Ursula Poznanski, dass Sie mitten auf der Leipziger Buchmesse die Zeit gefunden haben, hier zu uns in diesen Podcastwagen zu kommen.
In die Kinderbuchpraxis, die jetzt mobil unterwegs ist heute.
Ja, genau. Sehr cool. Vorhin hat gerade Tamara Bach, das hat uns völlig irritiert, die hatten wir letztes Jahr hier und die hat dann gewunken und dann mal ganz abgelenkt und dadurch ist das dann und dann sieht die getönte Scheibe und dann sieht man das so. Aber ja, ja, berühmt bis zum Umfallen, könnte man sagen.
Ach, na. Nein.
Also, ja, also nicht ganz doch, unbekannt doch, in der Buchbranche, also, aber ansonsten würde ich sagen, ja.
Ja, also Jugendthriller, das ist ein sehr erfolgreiches Genre. Es gehören auch mittlerweile Erwachsenenbücher dazu, Belletristik auch. Ja. Gibt ein neues Bilderbuch, hast du sogar dabei, Stefan?
Ja, Pauline Pechfee, genau. Illustriert von der Sabine Büchner im Löwe Verlag. Und
Es ist ja auch schon eine ganze Menge. Also es gibt nicht so viele Autorinnen und Autoren, die sowohl für Kinder und Jugendliche erfolgreich unterwegs sind, als auch als belletristische Autorin unterwegs sind. Also bestimmt auch ein spannendes Thema.
Und ja, absolut.
Angefangen hat das ja 2003 auch mit dem Buchstaben Dschungel.
So ist es. Das war mein allererstes Buch, genau. Mhm. Und das hat sehr schnell geklappt, lustigerweise. Also ich habe das geschrieben, da war mein Sohn eben auch noch sehr klein und hat sich sehr für Buchstaben interessiert. Und dann hat er auch sehr früh gelesen. Und das war irgendwie, weil wir viel Buchstabenspiele gespielt haben auf Autofahrten und so. Und dann habe ich mir überlegt, wie kam das, dass der das so früh kapiert hat? Und dann war das einfach eben dadurch, wenn man den einen Buchstaben weglässt und einen anderen dazu tut, dann ergibt sich ein anderes Wort. Und das war, glaube ich, dann so der Knackpunkt, dass er dann irgendwann verstanden hat, wie das denn funktioniert mit dem Lesen. Und ich habe mir gedacht, das kann man in ein Buch verpacken, in eine lustige Geschichte. Und dann, das war dann der Buchstabendschungel. Und den mag ich nach wie vor immer noch sehr gerne. Ja.
Und das war dann der Einstieg sozusagen in die Welt der Verlage, in die Welt der Bücher, in die Welt als Autorin.
Genau. Dann auch erstmal in die österreichische Verlagswelt.
Genau, das war damals ein kleiner österreichischer Verlag, der DAX Verlag, die haben das gleich genommen. Ich hatte es an 5 geschickt, also 4 große Deutsche, einen kleinen österreichischen und der kleine österreichische hat es genommen.
Und DAX war sehr ambitioniert damals.
DAX war toll, die hatten ja auch Christina Nöstlinge und Käthe Reicherheiß und so, also wirklich große Namen. Ich war auch ganz hin und weg, dass die mich...
Dieser Verlag, ja.
Ja. Und und dann kam noch eins und noch eins und noch eins, so immer jeweils eins pro Jahr. Und dann irgendwann hatte ich definitiv Lust, auch was für Größere, also für Jugendliche zu schreiben.
Man muss ja immer gucken, kann man davon leben, kann man nicht davon leben?
Ja, also da war keine Rede von davon leben können. Bei Kinderbuch, finde ich, ist das, erstens mal teilt man sich ja alles an Tantiemen mit den Illustratorinnen, was ich auch richtig gut finde.
Ja.
Aber wenn man da jetzt nicht gerade die wilden Kerle geschrieben hat, ist keine Rede davon, dass man davon leben könnte. Außer man geht wahnsinnig viel lesen und das ging aber auch nicht, weil ich ja noch einen Hauptjob hatte damals als Journalistin.
Mhm. Quasi Kollegin, könnte man sagen.
Ja, fast. Ja. Und das war dann aber doch ein Sprung. Also Erebos war dann der erste für Jugendliche und das ist ja doch nochmal ganz was anderes. Thematisch, Umfang, Zielgruppe. Ja. Warum? Man kann ja auch mit Kinderbüchern glücklich sein.
Ich wollte das gerne. Also ich wollte gerne was Längeres. Das habe ich mir dann zu dem Zeitpunkt auch zugetraut. Und dann, es hat mich einfach gereizt, ein Jugendbuch zu schreiben. Mhm. Es ist natürlich dann auch so, aber mein Sohn war dann auch nicht mehr in dem Alter, wo ich ihm ständig was vorgelesen habe. Man kriegt dann auch, es ist dann irgendwann
die Welt
auch so...
Die Welt der Jugendlichen eher mit.
Ja, und auch rein sprachlich finde ich Kinderbuch ja durchaus anspruchsvoll. Man muss ja wirklich auf kleinem Raum was Interessantes mit einem begrenzten Wortschatz erzählen. Und wenn man dann nicht mehr permanent damit zu tun hat, finde ich, wird's schwieriger, als wenn man auch dauernd Kinderbücher vorliest und das irgendwie so im kleinen Finger hat, wie da die Regeln sind und was geht und was nicht geht. Und ich wollte einfach dann auch tatsächlich mal was Längeres schreiben und eben gerne was für Jugendliche. Und das wurde dann Erebos.
War das dann der Impuls, wie die Buchstaben mit dem Kind und beim Umspielen, dann, dass man sieht, oh, der spielt die ganze Zeit irgendwas am Computer, irgendwelche Online-Games und das, nein, das hat damit nichts zu tun.
Nein, also damit, man nein,
nicht also abgelauscht oder nein, nicht abgeguckt,
nein,
sondern.
Nein, das war dann, also ich fand auch zu meiner Studienzeit und so, da waren die Computerspiele jetzt nicht so aufregend noch, aber ich habe das ganz spannend gefunden auch und hatte da durchaus eine Affinität dazu. Ich finde das immer noch ganz toll zum Teil, was da auch rein grafisch passiert und so. Es war für mich so eine Gegenwelt, wo ich gefunden habe, das ist, kann man wie so einen Weltenwechselroman erzählen, weil Computerspiel auch so ganz eigene Welt und eigene Regeln und man nimmt einen anderen Charakter, ein anderes Aussehen an. Das ist dann schon wieder ein reizvolles Thema. Man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat bei den Online-Games. Hinter jeder Figur könnte jeder stecken. Das hat mich, ja, das war so ein bisschen der Grund.
Es sind ja viele dieser Jugendromane, dieser Jugendthriller so irgendwie so mit Technik verbunden oder haben so einen technischen Aufhänger. Ist das noch so die Affinität zu diesen Themen, die sich über die Jahre immer wieder mit neuer Technologie, jetzt, was weiß ich, mit KI jetzt im Augenblick vielleicht, man dann denkt, ja, das ist auch ein Romanstoff?
Ja, auch weil es ja noch nicht so, wie soll ich sagen, so oft beackert wurde in vielen Fällen, sind das ja dann noch so ein bisschen wie eine Piste, wo man noch die erste Spur durch den Schnee ziehen kann, weil noch nicht so viele Menschen drüber geschrieben haben. Und das macht einerseits Spaß und das ist andererseits, sind diese ganzen technischen Spielereien, die es ja zum Teil auch sind, ja, die sind halt auch reizvoll, die kann man fast wie eigene Charaktere behandeln oder wie magische Objekte oder ja. Mhm. Also ich gehe das jetzt gar nicht so von der technischen Seite her an, sondern eher von dem, was kann es oder was dichte ich ihm noch an, was es zusätzlich kann. Und dann lassen sich da schon einfach Geschichten erfinden, die es in der Form vielleicht noch nicht so viel gibt.
Gewiss, könnte man sagen.
Naja, aber weiß ich ja nicht.
Wahrscheinlich also, sind Sie schon bei dem nächsten, was eben auch noch lange nicht auserzählt ist, beim nächsten Thema, wo man sagt, ja, vielleicht sogar KI mit all dem, was es an Möglichkeiten ist.
Aber ja, KI habe ich ja, wie gesagt, gerade geschrieben, aber für Erwachsene. Das für Erwachsene, ist ja die Burg, ist ja, für Erwachsene. Erwachsene.
Ja. Ja. Probieren Sie das selber aus? Wie tief geht man denn da?
Es kommt drauf an, was es ist.
In die Materie.
Also KI habe ich jetzt, da habe ich ein bisschen mit ChatGPT herumgespielt und festgestellt, das ist jetzt im Moment, also diese Gratis-Version, die man halt so ausprobieren kann, ist jetzt noch nicht so berauschend, kann aber trotzdem schon ganz erstaunliche Dinge. Also was da noch auf uns zukommt, will ich mir gar nicht so wirklich vorstellen, weil das in vielen Bereichen nicht nur hochkompliziert, sondern auch beängstigend wird.
Gleichzeitig ist als Schriftstellerin wahrscheinlich sehr reizvoll, sich das vorzustellen.
Ja, ja, na, das ja. Also solange es im Fiktiven bleibt, total. Und in der Praxis, glaube ich, werden wir noch das eine oder andere Problem haben, mit dem wir jetzt noch nicht rechnen.
Das schluckt man schon. Also vielleicht gibt es ja auch demnächst eine KI, die Buchrezensionen 1a alleine kann.
Wer weiß,
Man weiß es nicht.
Aber, ja, die Frage ist, ob die KI eine Meinung haben kann. Aber man könnte jetzt natürlich sagen, liebe KI, schreib mir doch eine Rezension, in der steht, dass die Figuren zwar ganz okay waren, aber der Spannungsbogen in der Mitte durchhängt und das Ende also irgendwie unlogisch ist. Zack, mach mir 500 Worte, danke.
Das würde gehen, das schafft es schon. Aber
Vielleicht noch die Synopsis also dazu und dann schreib mir doch aus meiner Meinung und dieser Synopsis eine Rezension.
Die möchte ich nicht lesen.
Nein, ich auch nicht.
Aber, also ich glaube im Moment noch nicht, aber warten wir mal ab, was die nächste KI-Generation kann. Also
wir vertrauen jetzt erst nochmal auf die Kreativität.
Unbedingt, also ich hoffe ja auch sehr, dass das bleibt, dass der menschliche Faktor nicht irgendwie plötzlich verschwindet.
Nein, wir glauben auch an die Kreativität der Autorinnen und Autoren und der Illustratorinnen und Illustratoren und hoffen mal, dass das vielleicht auch gekennzeichnet wird oder klar wird, dass man, wenn man ein Buch mit Namen drauf hat, dass sich dahinter nicht ein Pseudonym
von Menschen gemacht.
Pseudonyme gibt es ja schon ganz viele, aber da stecken meistens dann doch reale AutorInnen dahinter. Ja. Und das kann aber natürlich, und ich bin überzeugt davon, das wird passieren. Die Frage ist, wie hoch ist die Qualität, dass man dann sagt, das ist halt, ich weiß nicht, Vorname, Nachname, und dann macht man möglichst auch noch ein KI-generiertes Bild dazu und dann gibt's diese Autorin halt wahrscheinlich in Wahrheit nicht und sie war dafür aber gratis.
Also, Na, ja, es gibt ja, also im Film gab es das schon, man denkt an Gossip Girl und so weiter, wo es wirkliche Factories gibt und der eine ist nur für diese Beziehungsdialoge zuständig, der andere ist nur für das zuständig und es gab sogar schon im 19. Jahrhundert, wo man dann sagt, so, der macht sozusagen die Landschaftsbeschreibung, der macht die Dialoge, ist nur für die, wenn sie in die Stadt kommen, also das gab es auch schon. Aber
das waren halt alles Menschen. Dass es so Kooperationen gibt und Autoren, die ganze Schreibbüros beschäftigen, das ist ja...
Aber Kreativität, da wird mich noch interessieren, die Kreativität der Titel, weil der Durchbruch kam ja mit Erebos und wir haben dann Titel wie Säkulum und Aquila und Kryptos und Orakel und so. Also da viel ist da sozusagen, es ist eine scheinbar mythologische Welt, die will ich sofort, also wenn ich nur den Titel denke ich an Mythologie und ich denke auch an Latein, wie auch immer. Nee. Aber vielleicht ist das für mich klingt Skandor auch, aber das sind ja Kunst, es sind Erfindungen auch, aber die sofort, also das Kopfkino geht ja los. Das muss man können. Das Kopfkino geht los, aber bei mir ist es sozusagen sofort dieses Latein. Aber vielleicht ist das gar nicht gewollt.
Es ist lustig, weil eigentlich nur ein einziger Titel lateinisch ist.
In Wirklichkeit,
das ist Säkulum. Mhm. Weil Erebos ist griechisch, Aquila ist eigentlich italienisch, weil das Buch spielt ja in Siena, also da geht's um diese Contrade Aquila. Mhm. Alle anderen, Skandor ist ein erfundenes Wort. Mhm.
Aber es sind Kryptos ja so ein Wort-Titel.
In Wahrheit auch so ein bisschen. Also da ist das, und es sind Einwort-Titel und sie sind nicht deutschsprachig. Das ist sozusagen das Markenzeichen. Das hat Löwe gedacht, das ist nach Erebos, nachdem das ja dann doch so erfolgreich war, ein gutes Markenzeichen. Wir machen ein Wort und das Wort kommt aus einer anderen Sprache. Und vielleicht versteht man auch nicht sofort, was es bedeuten soll.
Ja, aber es bleibt hängen und beim Buchhandel weiß man dieses eine und es ist kein anderes.
Ja.
Also wenn das hieß, der furchtbare Kampf oder Untergang des da gibt's noch 10 andere. Aber hier ist es dieser eine Titel, den kann man nicht verwechseln.
Es gibt schon auch noch andere, wo das gleiche Prinzip verfolgt wird. Aber ja, es ist dann relativ eindeutig.
Sie haben auch ganz viele dramatische Situationen. Der Spannungsbogen, der wird durchgängig gehalten. Und ich habe auf Ihrer Website eben gelesen, dass Sie auch eine Zeit lang eben mit Freude Statistin waren an der Wiener Staatsoper. Mhm. Und wenn ich mir so vorstelle, was man da alles zu sehen kriegt, das sind ja auch die großen Dramen immer wieder, die sich da abspielen, wo ich mir vorstellen könnte, dass da einiges im Kopf haften bleibt und wo man manchmal... Ja, vielleicht geht die Schublade auf. Ich weiß es nicht, wo man dann sagt, oder Kernzüge. Einfach nur Grundzüge oder wo man ganz viel mitkriegt, wenn man so lange diesen Betrieb beobachtet hat.
Also ich habe Theaterbetrieb jetzt in einem meiner Erwachsenen-Krimis in Böses Licht, habe ich Theater, allerdings Sprechtheater verarbeitet. Ja, wobei, für mich sind da keine Direktverbindungen zu ziehen zwischen Oper und Bücherschreiben. Finde ich jetzt nicht viel, was da befruchtend wäre, weil ja auch meistens die Plots der Opern eher schlicht sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und da geht's ja wirklich hauptsächlich um die Musik. Da gibt's ab und zu was mit schöner Sprache auch, aber das ist wirklich nicht im Vordergrund, weil man meistens gar nicht versteht, was die singen. Es war aber eine wahnsinnig tolle Zeit. Also das war während meiner Studienzeit. Ich habe das wahnsinnig genossen und war viel lieber in der Oper als auf der Uni und hab's also wirklich, wirklich ausgenutzt, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe und dabei auch noch Geld verdient habe. Also das war wirklich toll.
Ja. Und man kriegt ja Einblicke auch in den Bühnenbetrieb.
Absolut. Also Theater hinter den Kulissen ist immer spannend und man kennt es dann irgendwann halt auch richtig gut. Ja.
Und vielleicht sind die wahren Dramen die nicht sozusagen vor den Zuschauern, sondern gespielt werden.
Zwischen Dirigent und erster Geige oder
ja, meistens aber zwischen Dirigent und Regie, weil die
okay. Aber ja. Nicht immer einer Meinung sind.
Nein, vor allem dann der Dirigent dann unterbricht oder der Regisseur dann unterbricht, wenn der andere aber gerade doch was.
Machtkämpfe auch da. Schön.
Ja. Wir waren ja vorhin beim Jugendbuch und beim Erwachsenenbuch und da fände ich jetzt schon nochmal spannend, die Frage zu stellen: Schreiben Sie Bücher für Jugendliche anders als Krimis oder Thriller für Erwachsene? Gibt es da Dinge, die Sie beim einen nicht machen würden, beim anderen schon?
also ja, nachdem beides im Spannungsbereich ist, würde ich mal sagen, die Erwachsenenbücher sind sicher blutiger. Da bin ich wahrscheinlich expliziter und da geht es schon brutaler zu als beim Jugendbuch. Dafür glaube ich, kann ich mir mehr Fantasie erlauben, wenn ich für Jugendliche schreibe. Da kann ich also eben Techniken weiterentwickeln, also bei weitem sie mehr können lassen, als sie das jetzt schon tun. Ich kann meistens, wobei ich das jetzt auch nicht bei jedem Buch unterschreiben würde, kann ich da einfach meine Fantasie noch ein bisschen besser von der Leine lassen. Aber das ist nicht, würde ich jetzt auch nicht als gegeben bei jedem, in jedem Fall annehmen, weil es jetzt zum Beispiel bei der Burg für Erwachsene war es auch wieder so, da konnte ich auch so richtig in die Vollen greifen.
Die Jugendbücher im besten Sinne eigentlich All-Age-Titel sind. Ich kenne wahnsinnig viele Erwachsene, die unbedingt, die hast du das Buch, muss ich unbedingt lesen und so weiter. Also die Fangemeinde, glaube ich, endet nicht bei 16, sondern...
Nein, ich habe wirklich ganz viele auch Leserinnen und Leser, die schon in Rente sind. Also das finde ich auch immer ganz toll eigentlich, auch wenn manchmal die Bücher die Bücher so durch die Familie gehen und ich finde das, ich finde das super. Also es freut mich extrem. Und ich schreibe sie ja auch so, dass ich sie gerne lesen würde. Das heißt, ich schreibe sie für all ages, das ist wahr.
Also gibt immer eine Rückkopplung ab und zu oder Feedback, wie man sagt, von Fans, von Leser, Leserinnen, sowohl wahrscheinlich während oder nach Lesungen, aber vielleicht auch Fanposts
Netz.
Und
ja, Netz ganz viele, also auch über Instagram und da kommt recht viel, das stimmt. Und bei Lesungen speziell auch, das ist wahr.
Und gibt es da manchmal was, wo Sie sagen, also das muss ich mir merken oder das ist interessant, was dann vielleicht für den nächsten Roman oder für bestimmte Schreibweisen oder so irgendwie eine Rolle spielt? Oder könnte ja manchmal sein, dass man sagt, eigentlich eine Figur, die besonders gelobt wurde, wo man sagt, warum ist die so gut angekommen? Oder vielleicht kritisiert wurde, dass irgendeine Handlung oder sowas, wo man sagt, muss ich drüber nachdenken.
Nein, also es ist auch so, wenn ich jetzt sage, eine Figur ist besonders gut angekommen, dann kann ich die ja nicht fürs nächste Buch kopieren. Ich glaube nicht, also Feedback hat zumindest bewusst jetzt nicht so einen 1:1 Umschlag dann aufs nächste Buch. Was bei Lesungen manchmal passiert ist, dass ich Bücher signiere für sehr interessante Namen und mir dann denke, das wäre ein guter Name für einen Buchcharakter. Das passiert gelegentlich.
Warten Sie, ich brauche noch einen zweiten Zettel.
Genau.
Genau. Wie? Nennen Sie nochmal Ihren Namen.
Ja, genau. Wie schreibt sich der nochmal genau? Ja, genau. Das ist interessant. Ja. Das
also Vorname gerade. Ne? Weil da ist es ja immer, da darf man sich ja auch nicht wiederholen. Ich kann ja die nicht alle gleich nennen. Und ab und zu ist es dann wirklich so, dass ich mir denke, ich bräuchte jetzt einen Namen, der für mich so und so ungefähr diese Assoziation hat oder einen gewissen Klang und dann bin ich ganz froh, wenn ich dann tatsächlich manchmal auf Namen, die mir jetzt so selber nicht einfallen würden, auf Namen stoße, die gut funktionieren.
Signieren als Recherche.
Ein bisschen, wirklich oft.
Ja. Genau. Wenn ich mir vorstelle, Wien, das hat so viele Möglichkeiten, also was es da an Klängen alles gibt in dieser großen Stadt.
Für Bücher? Nein, also
für Namen.
Klängen.
Für Namen, Sprache, für Namen. Titel.
Ja. Also mehr als in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt oder so.
Meinst du?
Ja.
Wirklich? Also das wäre, da wüsste ich jetzt auch nicht.
Ach so, man sagt so immer, die was da alles sozusagen, der Melting Pot.
Ach so, an, das, ja, also das stimmt.
An Sprachen und auch an das Kulturen, die da zusammentreffen sozusagen.
Wobei ich ja finde,
vom Balkan her kommen ganz viele auch Einflüsse und auch sprachlich und so. Und in Namen, also ich finde, wenn man im Wien ist, dann taucht das auch irgendwie in Geschäften, in sonst wie, wo ich denke, das ist ein interessanter, also ich weiß dann nicht, welche Nationalität oder wo das hingehört, aber ich staune dann oft.
Ja.
Aber vielleicht fällt das einem gar nicht auf, wenn man da...
Gar nicht so, nein, und ich glaube auch, was in Vornamen heißt, schlägt sich das jetzt weniger zu Buche als in Nachnamen.
Okay.
Wo man dann schon sehr viel Tschechisches, Ungarisches, Slowakisches, Slowenisches, also also Polnisches, wie bei mir, also wirklich hat. Und ich weiß aber nicht, ob das in Deutschland so sehr anders ist. Ich weiß, die ungarischen Namen wahrscheinlich weniger. Aber ansonsten.
Da sind, glaube ich, auch die Großstädte alle sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, ich denke auch. Also in der Zwischenzeit ist das. Früher war das ja wirklich so, dass in Wien halt noch von aus der K&K-Monarchie sehr, sehr viel aus den Kronländern an Menschen da gelebt hat und auch eben in gewisser Weise geheißen hat. Und in der Zwischenzeit würde ich aber wirklich sagen, das hat sich auf den deutschen Sprachraum verteilt. Das ist jetzt nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal.
Gibt es kein Wiener Spezifikum mehr? Nein?
Also in der Hinsicht glaube ich nicht. Ja? Nicht mehr so sehr auf jeden Fall wie früher. Mhm.
Das soll ich sagen, das Wiener Idiom oder wie soll man sagen? Also das hat
Wienerisch.
Das Wienerische. Das hat schon noch mal, also allein vom Sprachklang, was sehr Schönes auch, aber es ist viel melodiöser, es ist viel, also da ist ja Musik drin.
Ja, das.
Das hat auch Musik.
Ich denke auch, also das höre ich natürlich auch gar nicht mehr. Ja. So, ne? Also okay. Für mich ist das ja ganz normal und wir reden alle so fast alle. Also mir fällt das jetzt in dem Ausmaß gar nicht auf.
Ja. Kommen wir nochmal zu den Bestsellern. Ja. Wie ist das eigentlich? Also mit Erebos kam der Durchbruch und ja, danach könnte man jetzt sagen, man lehnt sich zurück, tun sie natürlich nicht, aber der nächste Titel wird einer. Also wie ist das vom Gefühl? Oder vielleicht ist auch ein besonderer Druck. Oh Gott, jetzt sind die alle Bestseller, jetzt muss der nächste aber auch wieder einer werden. Oder blenden sie das aus und sagen, na, dann ist es halt so.
Dann das nächste kommt halt.
Es ist schon auch eine Erwartungshaltung da. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt eine Erwartungshaltung, die ist natürlich auch, die macht einen gewissen Druck, aber den mache ich mir, glaube ich, auch hauptsächlich selbst. Also da kommt jetzt nicht von den Verlagen, so und so viel müssen wir verkaufen, sondern es ist schon so eine Erwartung an mich selbst, dass das klappen sollte, dass es gut ankommen sollte. Also ich glaube wirklich, dass der größte Druck, der dann stattfindet, der ist im eigenen Kopf. Aber das ist auch ganz normal. Weil
ist das bei Bilderbüchern auch so? Oder ist da der weniger, weil das natürlich...
das lebt halt sehr vom Bild. Bei Bilderbüchern ist es... Die waren bei mir ja, ich meine, die sind immer gut gelaufen, aber hatten jetzt nie diese Öffentlichkeit.
Ja, eben deswegen.
Daher habe ich das auch so nicht empfunden in dem Ausmaß.
Das ist ja jetzt ein aktuelles Bilderbuch. Pauline Pechfee ist jetzt frisch erschienen.
Ganz aktuell. Ich weiß schon mal...
Stimmt, das gab es eben schon mal bei einem kleinen österreichischen Verlag.
Das gab es schon mal.
Welchen Namen man ruhig nennen darf?
Das war damals Residenz.
Residenz, also Nilpferd, oder?
Nilpferd, genau.
Nilpferd, ja, genau.
Ach so.
Meine Lektorin war die Conny Ladei. Die war schon bei DAX, meine Lektorin. Die ist dann eben hat dann gewechselt. Und dann haben wir aber weiter Bücher gemacht. Und Pauline Pechfee ist, glaube ich, aus Originaljahrgang 2008, wenn mich nicht alles täuscht. Und war jetzt aber lang vergriffen auch. Und ich freue mich total, dass das jetzt wieder da ist. Und es ist neu illustriert worden. Und ich finde es total entzückend geworden, ja.
Das ist ja nochmal eine besondere Wendung, weil die Glücksfee, die also lernen soll sozusagen von der erfahrenen Glücksfee, die kleine Pauline, dass die, da geht alles schief und erst nach und nach erkennt sie, dass ihr Glück sozusagen über Umwege kommt. Ja. Wenn das Pech sie nicht produziert hätte oder veranlasst hätte, dann wäre dieses große Glück gar nicht passiert, was der Einzelne dann erfährt. Das ist ja ein ganz reizvoller Gedanke auch für Kinder, dass man manchmal dahinter schauen muss. Mhm. Also war sozusagen die Botschaft beim Schreiben schon so präsent?
Es war, ja, aber gar nicht mal jetzt so, dass, also ich glaube, man,
nicht didaktisch,
eher so meine dieses ich. Gedankenspiel, dass man es ja auch selbst gar nicht weiß. Ne? Man verpasst den Bus und ärgert sich wahnsinnig und dann
lernt man aber jemand Tolles kennen,
genau,
weil man im späteren
kennen.
Bus sitzt
oder
so.
Man, also ich meine, das Extrembeispiel ist, man verpasst den Flieger und er stürzt ab, ne? Also das, aber ja, ne, das ist sozusagen, und dann denkt man sich, erst ärgert man sich, nachher denkt man sich, oh mein Gott, ja, Gott sei Dank bin ich da nicht drin gesessen. Das ist jetzt das Ganze zum Maximum erhoben. Aber auch so im Kleinen, dass man sich dann denkt, ja, und vielleicht wäre ich in den Stau gekommen oder vielleicht hätte ich mir da das Auto man weiß es halt
für was
nicht
gut.
Man hat ja nicht die Möglichkeit, sich die Alternative, wie wäre es gelaufen, hätte ich den Bus erwischt oder wie wäre es gelaufen, wäre mir irgendwas Blödes nicht passiert, hätte ich mein Handy nicht verloren,
ich habe gedacht, die Autorin hat bestimmt Ähnliches erlebt.
Jein, also nicht in dem Sinn, dass ich
nicht genau diese Fälle, aber
nein, aber auch nicht so, dass ich sagen konnte, was für ein Glück, dass mir dieses Pech passiert ist, weil dadurch ist dann das geschehen. Also das konnte ich in der Form nicht, also so eins zu eins, dass man so wirklich die Kausalkette so nachvollziehen kann. Aber der Gedanke, finde ich, ist ganz interessant, wenn reizvoll. Das und das nicht passiert wäre, was wäre dann noch alles nicht passiert? Ne? Also das finde ich ist ein
weil spannender Gedanke. Kinder dann genau das nach der Lektüre machen, die überlegen dann ja auch, was wäre das jetzt so oder habe ich das falsch gemacht? Nee, aber guck mal, dadurch, dass wir jetzt den Bus verpasst haben, haben wir das und das gemacht oder dann, ne? Also das ist dann das andere, das ist ganz schön.
Ja. Jetzt war das Pech, dass das Buch vergriffen war. Jetzt ist es das große Glück, dass es wieder neu erschienen ist. Ist das jetzt auch ein Anreiz zu sagen, ach, so ein Bilderbuch, ein neues Bilderbuch oder auch für Kinder nochmal zu schreiben? Da steht das noch?
Wie gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen das Problem, dass ich aus der Szene jetzt raus bin und mich da jetzt sehr wieder einarbeiten müsste. Ja, ich weiß nicht. Also mir jetzt noch zu sagen, dass okay, nein, das Wort kannst du nicht verwenden, das versteht die Altersgruppe noch nicht und der Satz ist zu kompliziert. Also ich würde es mir jetzt im Moment so aus dem Stegreif gerade nicht so trauen.
Weil das andere auch Spaß macht.
Das andere macht mir sehr viel. Also ich bin auch gut beschäftigt, muss man das so sagen.
Ja, das wollen wir ja. Wir wollen sie nicht zum Bilderbuch drängen. Das ist ja überhaupt nicht unsere Absicht.
Jetzt, es ist nicht so, dass ich sage, ach, mir ist so langweilig, was mache ich nur mit meiner Zeit? Wenn ich irgendwann wenn plötzlich die Idee für ein Bilderbuch in meinem Kopf entstehen würde oder sich da irgendwie offenbaren würde, dann würde ich es sicher machen. Also im Moment.
Wir warten ab. Ja. Und für uns jedenfalls war es ein großes Glück, dass Sie mitten in der Leipziger Buchmesse die Zeit gefunden hatten, hier zu uns in den Podcast-Bus zu kommen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren.
War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Uns auch. Danke. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.